Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, wir fahren fort mit dem Buch vom Kardinal Leo Szewczyk, Maria, Mutter und Gefährtin Christi. Am Mikrofon George Inglin. Titel: Das Geheimnis im Lichte Marias. Die Chance, die hier den Christen zur Erfüllung ihres Auftrags als Mitwirkende der Erlösung eingeräumt wird, ist ein tiefes Geheimnis. Es ist so groß gedacht, dass manche es für sich selbst als zu anspruchsvoll bezeichnen und es geradezu aus falscher Bescheidenheit ablehnen werden. Denn wie kann dem menschlichen Beten und Opfern eine solche Kraft zukommen, dass es das Heil anderer mitbestimmt und hilft, diese gar vor dem Verderben zu retten? Maßt sich der Mensch damit nicht eine Fähigkeit an, die nur Christus, dem einzigen Erlöser, selbst zusteht? Grundsätzlich sind solche bohrende Fragen bereits mit dem beantwortet, was über die Erlösung Christi und über seine stellvertretende Sühne gesagt wurde. Selbstverständlich kann der Mensch dem Werk Christi nur dienen, durch ihn und mit ihm und in ihm. Das Geheimnis ist also das des Leibes Christi, der als Haupt auch die Glieder seines Leibes an seinem Leben und Wirken teilnehmen lässt. Aber dieses Geheimnis schließt sich uns in seiner inneren Möglichkeit und seinem wahren Sinn erst an der lebendigen Gestalt und an der Lebenstat Marias auf, der Mutter Jesu und damit der jungfräulichen Gottesmutter. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die Botschaft Fatimas, die der Mitwirkung der Glaubenden am Heil der anderen, durch Gebet und Sühne eine marianische Botschaft ist, von Maria herkommend, von ihr getragen und auf sie hinweisend. Denn Maria war die erste unter den Erlösten, die in einzigartiger Stellung an der Spitze der Kirche wie der Menschheit und unter Christus stehend das Heil aufnahm, sich von ihm geistig und leiblich ergreifen ließ, um es so allen Menschen zuzuleiten. Sie hat damit anstelle des ganzen Menschengeschlechtes gehandelt, wie auch zu seinen Gunsten und zu seinem Nutzen. So leistete Maria der Menschheit einen wahren Vermittlungsdienst, der die einzigartige Mittlerschaft Christi nicht schmälert, sondern sie in ihrer eigentümlichen Menschlichkeit offenbart, indem sie immer wieder auch Menschen zur Mitverwirklichung des Erlösungswerkes heranzieht. Was Maria so als Mittlerin des Heils in Unterordnung unter Christus und in der Haltung der Empfänglichkeit für die Menschheit tat, war aber keine nur äußere Verrichtung und kein bloß passives Erdulden des göttlichen Wirkens. Man würde die Aussagen der Väter und der Liturgie über Maria wie Pforte des Himmels, Himmelsleiter oder Thron der Weisheit missverstehen, wenn man dabei die Gottesmutter als ein mechanisches Instrument oder als einen Kanal der Gnade verstehen wollte. Sie war vielmehr, wie schon die biblische Szene der Verkündigung zeigt, mit der Kraft ihrer ganzen Person und in voller Hingabe des Herzens am Wirken des Sohnes als Mutter, als Braut und Gehilfin beteiligt. Diese innerste Gesinnung und hingabevolle Haltung bestätigte sie vor allem auch unter dem Kreuz, wo sie einen solchen Grad der Hingabe erreichte, dass die christliche Tradition keinen Anstand nahm, ihr den Titel des höchsten aller Märtyrer zuzuerkennen. Damit hat sie, wie jeder Märtyrer, in der Kraft ihres Herzens mitgewirkt, dass der Menschheit das Heil Christi übermittelt werde. Sie hat das Opfer Christi in die Opferschale ihres Lebens aufgenommen und den Menschen dargebracht. Damit hat sie in der Kraft Christi für die Menschheit mitgeopfert und mitgesühnt. Das Besondere und Eigentümliche der marianischen Botschaft von Fatima ist nun aber gerade in dem Verweis auf das Herz Marias gelegen, Herz hier nicht im sentimentalen Sinne oberflächlicher Schlagerlyrik genommen, sondern als innerste, leibgeistige Mitte der menschlichen Person verstanden, in welcher sich das Eigenste und Tiefste des Menschen versammelt findet. Mit diesem Eigensten und Tiefsten hat Maria Christus gedient, es ihm hingegeben und so der Menschenwelt das Heil vermittelt. So ist es nur folgerichtig, wenn in der Botschaft von Fatima auch der Aufruf enthalten ist, durch die Weihe an das Herz Marias sich ihrer Berufung zu unterstellen und ihrem unbefleckten Herzen in der Gnade Christi gleichförmig zu werden. Diese Weihe ist also ein Akt der Lebenshingabe und der Selbstheiligung, der sich zuletzt an Gott richtet, der aber gerade den Schutz, die Hilfe und die Wegweisung Marias in Anspruch nimmt. Eine solche Weihe oder Heiligung muss, wie die Hingabe Marias, für die anderen Menschen fruchtbar werden und ihr Heil befördern. So gehen Weihe, Heiligung, Opfer und Sühnung ineinander über. Sie alle nützen nicht nur den betreffenden Menschen, sondern vermitteln Kraft der Solidarität aller Menschen, auch anderen das Heil. Die Macht und Grenzen des menschlichen Mittums. Die Aussagen der Seherkinder über das Sühnen und Opfern für andere klingen so stark, dass man an eine unbegrenzte Wirkung des Mittuns des Christen für das Heil der Menschen, zumal der Sünder, denken könnte. Hier aber werden sich neue Fragen erheben. Geht etwa die Kraft der Hingabe und Sühne automatisch auf die anderen über, wie mittels einer mechanischen Koppelung oder einer technischen Schaltung? Und wie ist dann zu erklären, dass es doch noch die Hölle oder die Unseligkeit gibt? Aber auch umgekehrt kann die Frage aufkommen. Wie ist es um die Menschen bestellt, für die scheinbar niemand anderer eintritt, für die also kein anderer sühnt und opfert? Diese Fragen können einer Antwort zugeführt werden, wenn man die Stellung Christi als des einzigen, vollkommenen Mittlers des Heiles richtig erfasst. Dann wird man ersehen, dass im Leibe Christi und in der unter Christus stehenden Gemeinschaft der Menschen keine automatischen Wirkungen und mechanischen Überleitungen der Kräfte geben kann. Im Leibe Christi gehen alle Wirkungen der Glieder über das Haupt Christus, von dem allein die Gnade kommt, auch die von Maria vermittelte Gnade. Dieser Wahrheit trägt Fatima dadurch Rechnung, dass es das Wirken für andere an das Gebet bindet und vor allem in der Weise des Gebetes geschehen lässt, das unter Mithilfe Marias von Christus erhört werden muss. Nun wissen wir zwar, dass Gott in Jesus Christus kein Gebet für das Heil anderer gänzlich unerhört verhallen lassen wird. Aber die Art und Weise der Erfüllung dieses Gebetes bleibt ihm vorbehalten. Auch die Stärke und das Maß der von ihm auf das Gebet hin gewährten Gnade bleibt im Geheimnis seines Gnadenwillens eingeschlossen und unserem Denken entzogen. Schließlich ist auch dies noch zu beachten, dass alles Gnadenwirken Gottes die Entscheidung des menschlichen freien Willens berücksichtigt. Der Mensch aber kann sich auch gegen Gott und seine Gnade entscheiden. Das Geheimnis der Bosheit, das Gott zulässt, kann durch Menschen und durch menschliches Bemühen nicht aus der Welt geschafft werden. So gibt es Grenzen unseres Mitwirkens für das Heil der anderen, die nur Gott aufheben kann. Das darf aber die Bedeutung des menschlichen Sühnens und Opferns nicht schmälern, das von Gott in die Verwirklichung seines Planes genauso einbezogen ist wie das Ja-Wort Marias. Insbesondere brauchen wir nicht zu fürchten, dass es Menschen geben könnte, für die nicht gebetet und geopfert würde. Die Marianische Kirche als Ganze betet und opfert ständig auch für die scheinbar verlassensten Glieder der Menschheit. Wer aber die Botschaft von Fatima ernst nimmt, reiht sich in besonderer Weise in diese Gebets- und Opfergemeinschaft ein, die keinen übergeht oder vergisst. Kapitel 7 – Frohbotschaft oder Drohbotschaft. Fatima und das Geheimnis der Verwerfung. Das Tröstliche der Heilsbotschaft. Die Botschaft von Fatima ist zutiefst eine Botschaft von der Erlösung. In der Interpretation Schwester Lucias besagt dies: Gott hat aus Liebe diesen drängenden Aufruf seiner Barmherzigkeit an uns gerichtet mit dem Ziel, uns zu helfen auf diesem Weg unseres ewigen Heiles. Es geht um eine Wahrheit, die ihrem grundsätzlichen Inhalt nach die Wahrheit und der Aufruf des Evangeliums ist. So Johannes Paul II. Am 13. Mai 1982. Der Aufruf zielt auf das tiefere Eindringen der Erlösungskräfte in die Welt durch die Bekehrung der Sünder. Diese geschieht von Christus her unter Vermittlung der Gottesmutter, aber auch unter Einbeziehung der Buße und Sühne der Erlösten, die so an der vollen Verwirklichung des Werkes Christi mitwirken dürfen und mittun sollen. Auch darin beweist sich die Botschaft von Fatima als ein Kurzevangelium, weil sie von der siegreichen Kraft Christi spricht und vom Wachsen des Gottesreiches unter den Völkern, sogar unter den von der Geißel der Gottlosigkeit besonders heimgesuchten, wie in den Herzen der Menschen. Fatima verkündet, wie das ganze Evangelium, die Freude und den sieghaften Charakter der Tat Gottes an der Welt in Jesus Christus und unter Mittun Marias. Ausdrücklich prophezeit die dritte Erscheinung vom 13. Juli 1917: Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele gerettet werden und es wird Friede sein. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Diese Botschaft verheißt also genauso ewiges Heil wie zeitliches Glück, übernatürliche Seligkeit und natürlichen Frieden. In einer Zeit, da die Menschen um das Endschicksal der Welt in großer Sorge bangen, kann diese Botschaft Licht ausstrahlen, Zuversicht verbreiten und Hoffnung spenden. Aber es ist nicht zu leugnen, dass die Worte der Königin der Welt, so nannte sie Pius XII. Im Weihegebet vom 17. November 1942, dass die Worte der Königin der Welt auch vom Gegenteil sprechen, von noch schlimmerem Krieg, von noch größeren Drangsalen und vom Verlorengehen vieler Menschen. Fatima ist so für die moderne Welt und Christenheit zugleich die entschiedenste Mahnung an die Möglichkeit von Unglück und Verderben für die Menschen, das bis zum ewigen Unheil reichen kann. Aber wie stimmen diese beiden Aussagen zusammen? Können denn Verheißung und Drohung nebeneinander bestehen? Klafft hier vielleicht ein großer Gegensatz und direkter Widerspruch? Den vermeintlichen Widerspruch vermag ein Blick auf die Aussagen der Propheten und auf die Prophetie im Ganzen zu klären. Fatima gehört ja zu den Prophezeiungen, die auch nach dem Abklingen der eigentlichen biblischen Prophetie in der Kirche weitergehen und ihr als Charismen beständig geschenkt werden. Es gehört nun zum Wesen prophetischer Aussagen, dass sie immer beides zugleich tun, das Heil ankündigen und vor dem drohenden Unheil warnen. Auch der Täufer, der größte aller Propheten, verkündet einerseits die nahe Erlösung, kehret um, denn das Himmelreich ist nahe, aber diese Trostbotschaft hat eine Bedingung bei sich, nämlich kehret um. Wird diese Bedingung vom Menschen nicht erfüllt, dann tritt die Gerichtsweissagung in ihr volles Recht. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. In der prophetischen Botschaft gehören offenbar Heilsverheißung und Warnung vor dem Unheil zusammen, weil eben auch das Unheil in einer von der Sünde getroffenen Welt eine Wirklichkeit ist. Die Heilspredigt wird in ihrer Größe, ihrer Höhe und Bedeutung erst verstehbar, weil sie auf dem Hintergrund von immer möglichem Unheil und Verderben steht. Sofern Jesus Christus selbst ebenfalls als Prophet anzusehen ist, zeigt auch seine Predigt diese doppelte Gestalt, die zur Wirklichkeit einer Heilsordnung gehört, in der der Mensch sich zwischen Heil und Unheil entscheiden muss. Auch er verkündet: Freut euch und jauchzt an jenem Tag, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Aber er sagt auch: Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Vor allem in den großen Reden und Verheißungen über die Endzeit spricht Jesus in unüberhörbarer Schärfe von der Scheidung zwischen Guten und Bösen und von endgültiger Verwerfung. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Man hat diese strengen Worte entschärfen und mildern wollen, indem man auf ihre Verflechtung mit zeitgeschichtlichen Anschauungen verwies und auf ihre Verquickung mit den fantasievollen Ausschmückungen des späten Judentums bezüglich der Ereignisse am Ende der Zeit. Aber alles Deuteln hilft nichts. Der Gedanke ewiger Verdammnis hat seinen festen Platz sowohl in der Lehre Jesu wie in den Schriften der Apostel. Diese Wahrheit ist als unveräußerliches Gut in Lehre und Verkündigung der Kirche eingegangen, wie zu unserer Zeit die Kongregation für die Glaubenslehre am 17. Mai 1979 erklärte: Die Kirche glaubt an die Seligkeit der Gerechten. Ebenso glaubt sie, dass eine ewige Strafe den Sünder so trifft, dass er der Anschauung Gottes beraubt wird und dass die Auswirkung dieser Strafe das ganze Sein des Sünders erfasst. Zum biblischen Befund und zu den Worten Jesu gibt es, neben zweideutigen Interpretationen, auch eindeutige Aussagen. Das Logion Jesus abzusprechen, gibt es keinen Anlass. Die unerbittliche Ansage des Gerichts für den, der Gottes Heilsbotschaft ausschlägt, desavouiert nicht seine frohe Botschaft, sondern unterstreicht ihren Ernst. Soviel die heutige Tischlesung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiederhören.